Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSum Advertising Technology.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast ist ein echter Serienunternehmer. Nachdem er bereits erfolgreich sein erstes Unternehmen aufgebaut hatte, stürzte er sich in den von großen Konzernen dominierten Kosmetikmarkt. Seine Mission: radikale Nachhaltigkeit, verpackt in medizinisch anmutenden Braunglasflaschen. Er hat bewiesen, dass man auch ohne Millionen Investoren eine der am schnellsten wachsenden Clean Beauty Brands im Dachraum aufbauen kann. Doch nach dem phänomenalen Erfolg als reine D2C-Brand und ersten eigenen Flagship-Stores geht er jetzt den nächsten mutigen Wachstumsschritt. Der Sprung aus dem Online-Shop direkt in die Regale des stationären Handels und der größten Drogeriemärkte des Landes. Herzlich willkommen, Benedikt Klarmann, Gründer und CEO von Jungglück.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung hier in euren Flagship-Store in München. Das sieht wirklich extrem schön aus, was ihr da aufgebaut habt. Du hast ja 2018 mit Jungglück angefangen, glaube ich. Gar nicht so lange her. Vorher warst du ja auch schon unternehmerisch erfolgreich. Muss mal von vorne einsteigen. Wie hast du gestartet? Was hast du vorher gemacht? Was hat dich motiviert, selber zu gründen? Und vor allem, wie ging es mit Jungglück los?
Ja, viele Fragen. Vielleicht fange ich ganz vorne kurz an, was zu mir zu sagen und wie es dazu kam, dass ich überhaupt das mache, was ich heute tue. Letztendlich hat mich schon immer das Unternehmerische gereizt und wahrscheinlich entstanden aus meiner Grundeigenschaft, dass ich wahnsinnig neugierig bin. Und die Neugierde hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich über Geschäftsmodelle nachgedacht habe und so dann irgendwann angefangen habe, mit 18 mein erstes Business zu probieren. Und seitdem hat mich dieser Virus infiziert und das Unternehmerdasein fasziniert. Und so habe ich mit der Druckbranche gestartet, als ich 18 war, und das ist leider jetzt auch schon über 20 Jahre her. Daran kann man erkennen, ich bin jetzt auch nicht mehr gerade aus der Schule rausgefallen, was mir manchmal schwerfällt, das zu realisieren, aber das ist nun mal die Wahrheit. Deswegen ist die letzten 20 Jahre auch ein bisschen was passiert, unternehmerisch bei mir. Aber letztendlich das, was ich heute tue, ist eben vor jetzt, eigentlich fast 10 Jahren gestartet. Die Marke selber gibt es jetzt seit 8 Jahren. Wir haben jetzt im Mai unser 8-Jähriges gefeiert. Ist tatsächlich aus einem Zufall entstanden und nicht am Reißbrett geplant und überlegt, was könnte jetzt eine spannende Branche sein und wo müsste ich jetzt mich unternehmerisch engagieren, sondern es ist wieder mal aus einer Naivität entstanden. Ich habe Gespräche zwischen meiner Mutter und meiner Frau gehört über Kosmetik und irgendwann hat es bei mir getriggert und meinte so, ja, dann lass uns doch einfach mal ein paar Produkte selber machen. Und haben dann mal mit 3 Produkten gestartet und so ging dann im Prinzip die Reise los, ohne dass ich wirklich einen klaren Businessplan hatte oder mir gedacht habe, okay, das muss irgendwann mal richtig groß werden, sondern einfach aus der Neugierde irgendwas anders, besser zu machen, gestartet. Und dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen.
Spannend. Also aus der Not eine Tugend gemacht. Womit ging es denn bei der Tugend los? Wo war die Not am höchsten? Und bei welchem Produkt, womit habt ihr angefangen?
Tatsächlich war es eine Mischung aus, sage ich mal, relativ simplen Produkten. Das ist zum Beispiel unser Aloe Vera Gel, was wir heute auch noch im Sortiment haben und mit eins der beliebtesten Produkte ist. Das war tatsächlich das allererste Produkt, ein Aloe Vera Gel zu machen, was im Prinzip aus Aloe Vera besteht und nicht aus 100 anderen Zutaten. Das war damals eigentlich bei dem Produkt der Ansatz. Es gab das Produkt vorher schon auf dem Markt, aber es gab es nicht in dieser Einfachheit und in dieser Qualität, wie ich damals dachte, dass es geben muss. Und das war zum Beispiel das erste Produkt. Und mit dieser Grund-DNA sind eigentlich die ganzen weiteren Produkte dann gekommen, die Dinge wegzulassen, die irgendwie nicht reingehören in ein Kosmetikprodukt und von den Dingen mehr reinzutun, was eigentlich gut ist. Und das war eigentlich der Startschuss dann für alles Weitere.
Okay, aber du hast jetzt keinen handwerklichen Hintergrund in dem Kosmetikfeld gehabt?
Nein, gar nicht. Und das ist das, was grundsätzlich mich immer wieder umtreibt, ist die Neugierde, Neues zu lernen und sich in neue Themen einzuarbeiten. Und für mich ist es gar nicht irgendwie Angst zu haben, oh Gott, das ist was ich noch nicht kann, sondern eher die Neugierde, die mich treibt, das dann zu verstehen. Und so war es damals auch. habe da einfach mit ganz vielen Menschen gesprochen, habe ein Labor gesucht, das mit mir zusammen das entwickelt. Und so bin ich in das Thema rein. Und jetzt würde ich sagen, nach 10 Jahren Kosmetikbranche, glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen, wie Kosmetikprodukte funktionieren, wie man sie baut. Aber damals war das ein Kaltstart und ich habe mal Volkswirtschaft hier in München studiert und dann mal noch ein MBA gemacht später. Also weit weg von irgendwie Kosmetikwissenschaften, Chemie oder Ähnlichem. Aber das, glaube ich, zeichnet ja auch Unternehmer aus, dass sie davor keine Scheu haben, sich solchen Themen auch anzunehmen.
Total. Und was mich jetzt erstmal interessieren würde, hast du ja gerade angesprochen, Aloe Vera. Also ich gehe jetzt in die Drogerie meines Vertrauens, kaufe ein Produkt, wo eine Aloe Vera Pflanze drauf ist. Aber was ist denn da drin dann, außer Aloe Vera, was ich dann vielleicht doch nicht so gut gebrauchen kann?
Also erstmal ist die Frage, wie hoch ist der Anteil an Aloe Vera tatsächlich in dem Produkt? Ja, das ist ja im Lebensmittelbereich ähnlich, dass man nur weil jetzt Zitrone, Orange oder Erdbeere draufsteht, beim Erdbeerjoghurt irgendwie dann homöopathische Dosierung von Erdbeeren drin findet. So ist es auch in der Kosmetik, ja, dass es dann zum Schluss schon drauf ankommt. Nur weil es draufsteht, heißt es noch nicht, dass es dann auch in großer Menge in hoher Qualität enthalten ist und so verhält sich es auch in der Kosmetik und da findet man Aloe Vera Gels jetzt, um bei diesem relativ simplen, anmutenden Produkt zu bleiben, eine große Bandbreite an Qualitäten, ja, wo dann doch mit sehr viel Zusatzstoffen gearbeitet wird, um dir zu suggerieren, dass du jetzt da einen hohen Anteil Aloe Vera drin hast und also wir könnten jetzt tiefer in das Aloe Vera Thema einsteigen, was bei uns tatsächlich eine DNA ist. Also fast alle Produkte basieren auf Aloe Vera. Wenn man bei uns auf die Inki-Liste, also die Inhaltsstoffliste guckt, findet man eigentlich bei jedem Produkt Aloe Vera ganz weit vorne, meistens an erster Stelle. Und bei fast allen anderen Produkten auf dem Markt da draußen steht da in der Regel Wasser, Aqua an erster Stelle.
Ja.
Und das sagt schon auch viel aus über unser Qualitätsverständnis, dass uns wichtig ist, dass eben nicht Wasser vornehmlich in dem Produkt drin ist, weil das natürlich nichts kostet, sondern ein Rohstoff, der dann doch ein bisschen Geld kostet, aber halt auch positive Wirkung hat und sehr Feuchtigkeit spendend, was ja Aloe Vera ist in dem Fall. Das ist so etwas, was uns unter anderem auszeichnet. Das Aloe Vera Gel war ja nur sozusagen der Startschuss für alles Folgende.
Okay, aber ich habe verstanden, ihr guckt euch erstmal drin an, was überhaupt im Produkt enthalten sein muss an Inhaltsstoffen, die Menge und die Qualität. Mhm. Sprich, das kostet auch in der Herstellung mehr, als das so der typische Handelsmarkenproduzent sicherlich sich leisten kann. Und deshalb könnt ihr auch höhere Preise verlangen am Ende für die Produkte.
Klar, also natürlich ist unser Anspruch an die Qualität der Produkte sehr hoch und im Vergleich zu preisgünstigeren Produkten muss der Anspruch sein, dass die Qualität da höher ist. Aber was natürlich auch bei jedem Markenprodukt der Fall ist, du kaufst ein Markenprodukt, der nicht nur das Produkt wegen, sondern auch das, was du damit verbindest und das Erlebnis, was du damit verbindest und die Emotionen, die du damit verbindest. Und das ist schon auch etwas, was uns wichtig ist, dass wir da spannend sind, neugierig machen und uns auch erlebbar zeigen. Und da war eben vor jetzt 4 Jahren schon, wo wir heute sitzen, unser Flagship Store in München, uns auch wichtig, da einen Fußabdruck zu hinterlassen und da einen Touchpoint zu schaffen, abseits der reinen Produktverwendung.
Mhm. Also Marke und Image, kommen wir gleich nochmal auf jeden Fall drauf zu sprechen. Wie seid ihr denn sozusagen mit dem Modell losgelaufen, als ihr dann die ersten Produkte hattet und du verstanden hast, es geht los? Ihr habt dann den Namen Jungglück gewählt. Als ich es erstmal gelesen habe, ich glaube, ich habe das erstmal im Handelsblatt von euch gelesen, als so Startup des Tages oder so vorgestellt wurde. Und das habe ich mich gefragt, was das bedeuten kann. Also Jung und Glück, das würde jetzt im Zweifel gut zusammenpassen. Aber ist das wirklich der Hintergrund oder habe ich da vertan?
Nein, inzwischen weiß ich ja auch, wie andere professionelle Prozesse vielleicht in der Markenführung ablaufen. Aber damals saßen wir in sehr kleiner Runde zusammen und haben uns überlegt, was könnte denn der Name für diese Marke sein und kam da sehr schnell drauf, dass wir eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, einmal, dass man sich irgendwie glücklich fühlen soll mit den Produkten, dass wir eine gewisse Jugendlichkeit damit auch vermitteln wollen und so kam dann recht schnell die Idee, das doch in ein Wort zu gießen und auch der Wunsch, dass es bewusst deutsch klingt, weil wir auch zeigen wollten, wo wir herkommen. und da nicht so auswechselbar sein wollten mit irgendeinem englischen Begriff. Und daneben rein, sage ich mal, so die harten operativen Fakten sind dann halt auch zu gucken, ist die Marke noch frei, sind die Domains noch frei, laufe ich Gefahr, dass ich irgendwann markenrechtlich dann ein Problem kriege. Das ist dann sowas, was ich mit der Vorerfahrung, die ich damals schon hatte, irgendwie dann halt auch direkt wusste. Und dann sollte man sich da schon sehr gut absichern, weil ich glaube, das Letzte, was man haben will, ist, dass man eine Marke anfängt aufzubauen über die ersten Jahre und irgendwann in einem dritten, vierten Jahr, weil man einen großen Markenrechtsstreit hat und dann auf einmal irgendwie alles wieder auf links drehen muss. Und da können wir sagen, dass wir da mit den Marken doch sehr unique sind. Also da gab es bisher noch nie irgendwelche Berührungsprobleme mit anderen Marken und deswegen sind wir in Summe eigentlich ganz glücklich mit dem Markennamen.
Okay. Und du hast eben gesagt, ihr habt euch ein eigenes Labor gesucht, mit dem ihr zusammen das entwickelt. Ist das jetzt in der Kosmetikbranche was Besonderes, das mit dem Labor zu machen? Weil ich habe das jetzt in der Vorbereitung verstanden, dass ihr schon sehr großen Wert auch drauf legt. Auch natürlich, also klar, Inhaltsstoffe haben wir drüber gesprochen, aber auch das eigene Labor. Ich hätte eigentlich gedacht, jeder hat das so oder werden Produkte einfach irgendwie abgefüllt sonst am Markt?
Nein, natürlich in den Anfängen. Du brauchst in irgendeiner Form ein Labor, das dir das Produkt konzipiert und entwickelt. Das ist sozusagen in den Anfängen, sage ich mal, Standard oder Notwendigkeit, was dann relativ zeitnah kam. Also bei mir war es so, dass die erste Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, war eine Pharmazeutin, eine Apothekerin, weil mir von Beginn an wichtig war, dass wir dadurch, dass ich eben zu dem Zeitpunkt noch selber da sehr unwissend war, eine hohe Expertise aufbauen und wenig später haben wir dann auch angefangen, unser eigenes Labor aufzubauen. Das ist hier in der Nähe von München, Oberhaching, das ist 10 Kilometer südlich von München, wo wir im Prinzip in-house dann auch die Expertise aufbauen, um eben die Produkte dann dort auch sowohl zu prüfen, qualitativ zu prüfen, aber auch dann in die Neuentwicklung zu gehen.
Okay. Und als ihr dann die ersten Produkte 2018 zum Start bereit hattet, seid ihr, glaube ich, mit D2C eingestiegen. Ja. Was waren die ersten Schritte? Wie habt ihr da losgelegt? Und du hattest ja schon aus dem ersten Job auch oder aus der ersten Gründung auch E-Commerce-Erfahrung im Gepäck.
Genau.
Dann gründet sich beim zweiten Mal leichter.
Ja, natürlich rückblickend würde ich sagen, ja, das war wahrscheinlich schon ein wesentlicher Faktor, wieso es uns dann gelungen ist, in der Zeit relativ effizient und gut zu wachsen. Die Vorerfahrung meiner Projekte zuvor. Damals, als ich gestartet bin, bin ich ja auf Amazon gestartet. Das ist tatsächlich heute nicht mehr wirklich in der DNA erkennbar, weil Amazon ist für uns zwar, also wir sind dort noch aktiv, aber es ist für uns jetzt kein dominierender Kanal mehr. Sondern ich habe dann, nachdem es auf Amazon gut funktioniert hat, relativ schnell entschieden, dass wir im Prinzip den eigenen Webshop aufbauen müssen als Kanal und sind dann eben mit Influencer-Marketing sehr stark gestartet. Also das haben wir schon, bevor wir mit Social Ads gestartet sind, losgetreten und das hat damals sehr, sehr gut für uns funktioniert und ist auch heute noch ein wichtiger Kanal, aber inzwischen haben wir dann einen breiteren Marketingmix. Aber das waren tatsächlich, also sozusagen das Zusammenspiel aus Influencer-Marketing und Paid Social war tatsächlich der Wachstumshebel, worüber wir die ersten Jahre und auch faktisch heute noch auch wachsen.
Okay, aber Influencer-Marketing, ihr habt ja gestartet in guten alten Influencer-Zeiten, wo das noch, ich würde mal sagen, nicht so ganz professionalisiert war und noch viele Opportunitäten rumlagen, wo man vielleicht jetzt nicht jeden Post auch mit einem klaren Vertrag bezahlen musste, sondern wahrscheinlich habt ihr Produktproben distribuiert und dann Content Teil bezahlt, Teil organisch.
Genau, also das tendenziell waren wir dann schon wahrscheinlich etwas in der zweiten Welle, also in der ersten Welle, ich würde sagen, ein Captain and Sun war da einer der ersten Marken und Marken, die es heute nicht mehr gibt, wie ein Fitvia oder ein Hello Body, die waren dann nochmal ein, zwei Jahre früher als wir. Diese Momente oder diese Kooperation hatten wir schon auch, aber da hat es angefangen, dass es sich professionalisiert, aber natürlich zu deutlich niedrigeren Kosten, als das heute der Fall ist. Und ich glaube, aktuell würde ich sagen, ist Influencer-Marketing, muss man sehr differenziert betrachten, weil es inzwischen von den Effizienzen nicht mehr so ist, dass man sagt, okay, das ist mit Abstand ein hocheffizienter Kanal, sondern das muss man ja eben sehr differenziert betrachten. Für manche Marken, für manche Produkte funktioniert das nach wie vor sehr gut. Aber ich glaube, inzwischen gibt es eben auch Marken und Produkte, wo Influencer-Marketing aufgrund der doch erheblich gestiegenen Kosten nicht mehr so effizient ist, beziehungsweise andere Kanäle vielleicht dann wieder an Relevanz gewinnen.
Und wie habt ihr dann das Influencer-Marketing weiterentwickelt inhaltlich über die Jahre?
Natürlich zu professionalisieren auch auf unserer Seite. Wie selektieren wir Influencer? Wie bewerten wir, wie erfolgreich Kooperationen sind? Und dann eben eine Logiken aufzubauen. Wie clustern wir auch Influencer? Wie arbeiten wir mit wem zusammen? Mhm. Und nicht mehr zu sagen, okay, ich pick mir jetzt einfach mal so die raus, die mir gefallen, und dann schreibe ich die mal an und dann hoffentlich geht's gut und vielleicht gebe ich noch einen Gutscheincode mit, um so ein bisschen zu tracken, und das war's dann, sondern irgendwie da dann auch tiefer reinzugehen, sowohl in die Analyse als dann auch mit wem arbeite ich wie, auf welchem Modus zusammen, und also hat erheblich an Komplexität zugenommen. Ich würde sagen, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Kanälen, hat es natürlich auch relevant hohe Transaktionskosten, weil du natürlich in die Anbahnung investieren musst, du musst die Abwicklung machen, dass dann doch jetzt auch mit Hilfe von KI wird es gerade wieder etwas automatisierter, manche Dinge, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr manuelles Thema, und das fordert halt einfach interne Ressourcen und ist jetzt komplexer im Handling, als das vielleicht ein Meta oder ein Google ist. Wiederum, die Kanäle haben dann wieder andere Herausforderungen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir zumindest einen gewissen Marketing-Mix haben, auch wenn der immer noch sehr, sehr online-lastig ist, sprich Meta, Google, Influencer-Marketing-lastig ist. Aber immerhin gibt es eine gewisse Streuung.
Okay, und die habt ihr so von den Influencern auch so Top-Influencer mit sehr großen Reichweiten, oder geht der eher auf Mid-Tail, Long-Tail?
Also wir haben tatsächlich einen breiten Mix von ganz klein bis ganz groß. Sicherlich mit die größte, mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, ist Pamela Reif. Ich glaube, die Zusammenarbeit läuft jetzt auch schon seit 4 Jahren.
Okay.
Das sind sozusagen die Großen, mit denen wir arbeiten, aber wir haben auch so ein Affiliate-Programm für ganz kleine. Wir haben jetzt auch ein Creator-Programm laufen, wo wir sozusagen auch ganz, ganz kleinen helfen, relevanter zu werden, die mit aufzubauen. Also spielen da tatsächlich die komplette Bandbreite an Reichweiten.
Okay, und steuert ihr das alles in-house oder habt ihr da einen Partner für?
Das machen wir tatsächlich komplett in-house und tatsächlich bis auf eine kurze Ausnahme ganz am Anfang haben wir das immer in-house gemacht, weil ich insbesondere in dem Kanal der Überzeugung bin, dass da die menschliche Beziehung sehr entscheidend ist und die Bindung zum Unternehmen. Anders sieht es jetzt bei einem Meta und Google aus. Ich glaube, da interessiert es auf der anderen Seite niemand, wer du bist und was du machst, sondern da entscheidet der Algorithmus. Das ist dann doch im Influencer-Marketing doch anders, was wiederum, finde ich, eher positiv zu werten ist, dass man da doch noch einen Unterschied machen kann.
Und beim Influencer müsste euch doch auch das Thema Produktqualität super entgegenkommen, weil ja auch der ein oder andere Influencer im Markt unterwegs ist, der dann halt Produkte auch kritisch durchleuchtet und mal mit der Produktbrille drauf schaut oder der Inhaltsbrille und schaut, ob die Dinge, die auch im Produkt verwendet sind, den Ansprüchen genügen oder ob es mehr oder weniger Schrott ist. Und das müsste doch eigentlich für euch auch, müsste euch einen Boost geben eigentlich mit dem Produktsetup.
Genau, also ich glaube, wenn man in der Gesamtheit guckt, ist das so. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, die teilweise, die nennen sich dann Skinfluencer, bezogen auf die Haut und auf das Thema Skin, die dann teilweise doch ein bisschen ihre eigene Agenda haben. Und da kannst du dann noch so gute Produkte bzw. ein gutes Produktkonzept haben, was von dem du selber überzeugt bist. Sie versuchen dann, das Haar in der Suppe zu suchen. Deswegen gibt es auch die Fälle, aber in, würde ich sagen, der Breite hilft uns das tatsächlich. Was uns manchmal eher hindert, ist tatsächlich eben der hohe Anspruch an die Produktqualität, dass manche, sag ich mal, Social Media tauglichen Effekte, die man irgendwie sehen kann, sei es irgendwelche Partikel, sei es irgendwelche Lifting- oder Maskeneffekte, die nur funktionieren, wenn man tatsächlich nach unserer Definition schlechte Inhaltsstoffe reinpackt, sei es Mikroplastik, sei es Silikone, sei es gewisse Konservierungssysteme zu nutzen, die dann überhaupt zum Produkt überhaupt möglich machen. Da können wir dann nicht mithalten. Die sind zwar sehr Instagram-tauglich und schauen dann cool aus und lassen sich cool vermarkten, aber entspricht halt nicht dem Anspruch, den wir haben an wirklich ein gutes Produkt. Und da müssen wir dann wiederum sagen, da sitzt man dann manchmal zusammen und denkt, Mensch, der Trend ist irgendwie cool, aber also darauf können wir eigentlich keine Antwort geben, weil wir können es nicht von unseren Standards, die wir haben.
Okay, aber es ist auch eine tolle Haltung, die ihr vertreten könnt.
Das ist so, wird sie, sag ich mal, in diesem harten Wettbewerb da draußen um den Konsumenten immer wertgeschätzt und honoriert? Ich würde sagen, nein. Insbesondere in einer Phase, in der wir uns jetzt bewegen, wo das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie nicht mehr so im Vordergrund steht. Was wir ja unter anderem schon auch mit unseren Produkten bedienen wollen und was schon auch Teil des Produktkonzepts ist, was nach wie vor, glaube ich, intakt ist, als auch Wunsch der Konsumenten ist, Hautgesundheit, eine gute und schöne Haut zu haben, was auch Teil unseres Konzepts ist. Aber bei dem Thema Nachhaltigkeit und gerade so Themen wie Mikroplastik, Mineralöle in den Rezepturen, das ist erstmal jetzt nichts, was für die Haut zwingend schlecht ist, aber es ist halt für die Umwelt schlecht, wenn es in die Gewässer, ins Abwasser gerät, aber auch im Produktionsprozess der Rohstoffe. Da ist wieder so, das ist im Prinzip dann eine Entscheidung für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, und da merken wir schon, das interessiert jetzt nicht so viele Menschen mehr, wie es schon mal Menschen interessiert hat. Das spüren wir schon. Und damit muss, glaube ich, jede Marke, die in ihrer DNA einen gewissen Nachhaltigkeitsanspruch hat, halt Antworten finden. Und das ist schon in Teilen eine Herausforderung. Wir sind uns zumindest darin auch sehr bewusst, dass wir gar nicht den Anspruch haben, die nachhaltigste Kosmetikmarke zu sein, weil da kannst du nur verlieren. Ja. Und wir sind auch uns bewusst, dass wir in einem harten Wettbewerbsumfeld sind. Deswegen muss man da immer abwägen und sagen, okay, wo gehen wir welchen Weg? Ja, und inwieweit können wir das noch mit unserem Anspruch irgendwo vertreten?
Also du hast ja auch schon jetzt das Thema Marke und Anspruch verbunden. Ich finde, Jungluck ist eine sehr cleane Marke, die durch das Segment Premium darstellt. Wie kriegt ihr das unter einen Hut mit dem Thema so Influencer, Discounts, hier Rabattcode etc.? Ist das was sich beißt, oder kriegst du dann die Markenwerte trotzdem hochgehalten?
Das ist, sage ich mal, eine Diskussion, die ich schon sehr häufig geführt habe und die man sehr kontrovers diskutieren kann. Man muss dann aber auch da wieder sagen, natürlich in einer isolierten Welt, wo es nur uns gäbe, würde ich sagen, sollte man das vermeiden. Zum Schluss müssen wir uns aber auch wieder einordnen in dem Gesamtmarkt, in dem wir uns bewegen, und wollen wir da langfristig relevant sein. Und wir sind eine D2C-Brand und in einem Premium-Segment, und wenn man sich in diesem Korridor online, in den Online-Kanälen bewegt, kommt man nicht umhin, mit gewissen Rabatten und Codes zu arbeiten. Und ich glaube, wir haben da einen soliden Weg gefunden, haben da einen sehr starken Fokus darauf, wie hoch unsere durchschnittlichen Rabatte sind, und haben das über die Jahre nie weiter ausgebaut, sondern in der Tendenz, im Trend eher reduziert, weil mir das von Beginn an auch wichtig war, nicht in so eine Rabattspirale reinzugeraten, wie das zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet bin, viele, viele D2C-Brands gemacht haben. Und wenn man jetzt zurückschaut, sieht man, dass mir zumindest keine von diesen Marken, die das exzessiv betrieben haben, noch am Markt sind. Wenn dann nur jetzt in einer ganz anderen Form, aber nicht mehr in der, wie sie damals gestartet sind, weil das irgendwann ein Ende hat. Also wenn du dann sagst, jetzt 50% auf alles, und dann eine Woche später sagst du, ja, jetzt okay, 50% auf alles, und dann kriegst du noch ein Produkt geschenkt, und irgendwann ist halt mal auch Ende. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr stark aufpassen. Und wenn man das vergleicht mit, sagen wir mal, den, sagen wir mal, ich nenne sie mal jetzt konventionellen Marken, die jetzt also nicht D2C gestartet sind und deutlich länger schon am Markt sind, dann findest du auch da, auch im Premium-Segment, relevante Rabatte, sogar deutlich höhere Rabatte im Markt, als das wir tun. Nur nicht direkt von den Markeninhabern gespielt, sondern dann halt über die Handelsstrukturen,
ja,
dass du auf Douglas momentan fast dauerhaft 20% auf alles kriegst. Und das gehört dann auch dazu, was wir natürlich auch berücksichtigen müssen und sagen, okay, jetzt auf Marken wie in Kiehl's oder die sozusagen breiter distribuiert sind, gibt es auch relevant hohe Rabatte. Mhm. Und da musst du irgendwo dann mithalten, weil natürlich du im Betrachter des Konsumenten haben die ein Set an Marken, die sie irgendwie spannend finden, von denen sie gerne kaufen. Und natürlich die Marken, die irgendwie da den beste Preis-Leistungs-Verhältnis darstellen, werden gekauft und in Teilen musst du dann schon irgendwie mit Rabatten arbeiten, damit du da relevant bist.
Ja. Ja, aber das scheint ja dann eher ein Markteffekt zu sein, wenn die flächendeckend Rabatte anbieten müssen.
Ja.
Aktuell zumindest.
Ja, genau. Also das ist schon sehr, sehr zu erkennen. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso ich unter anderem eben D2C auch weiterhin sehr spannend finde, dass du schon nah dran sein kannst, stark die Marke führen und prägen kannst, stark auch Hoheit über die Preissetzung hast. Also wenn du breit distribuiert bist, dann hast du ja nicht mehr so die Durchgriffsmöglichkeiten, wie wenn du sehr stark D2C fokussiert bist.
Ja, und letztlich werden euch doch die D2C-Transaktionsdaten von den Kunden auch sehr stark helfen, das Verhalten der Kunden zu verstehen.
Klar, das ist natürlich sehr hilfreich, deswegen bin ich auch ein großer Fan von D2C, aber wenn man sich die Realität anguckt, dann wird immer noch überwiegend stationär offline gekauft, auch in der Kosmetik, und deswegen müssen wir auch da perspektivisch Antworten finden, und die eine oder andere Antwort haben wir ja auch schon gefunden.
Wie ist denn eigentlich euer Marketing intern strukturiert? Also wir haben schon über Influencer-Marketing gesprochen, das macht ihr selber. Welche Kanäle bespielt ihr und macht ihr das auch alles in-house oder habt ihr da auch ein Partner-Setup?
Also wir haben Influencer-Marketing, wir haben Paid Social und wir haben im Prinzip Google. Das sind so unsere dominierenden Kanäle. Mhm. Dann sind wir noch auf ein paar Marktplätze unterwegs. Vom Setup her machen wir fast alles in-house. Das Einzige, was momentan nicht bei uns läuft, ist tatsächlich Google. Ja, da haben wir einen Agenturpartner. Ansonsten haben wir grundsätzlich immer schon die Logik, insbesondere wenn wir was Neues ausprobieren, erstmal mit einer Agentur zu starten, den Kanal zu verstehen, zu testen, ja, und wenn wir sehen, okay, der ist für uns wirklich relevant, das dann auch in-house zu ziehen. Und so gehen wir eigentlich jetzt auch mit neuen Kanälen um. Das heißt irgendwie Native Advertising, was wir, würde ich sagen, noch nicht so geknackt haben. Da kommt uns auch wahrscheinlich so ein bisschen unsere grundsätzliche Marken-DNA in die Quere. Ansonsten haben wir uns immer wieder mal versucht an anderen Kanälen, aber konnten jetzt bisher noch keinen neuen Kanal für uns identifizieren, abseits derer, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren bespielen, die wir nachhaltig irgendwie auch skaliert kriegen. Bisher war es dann eher so, dass wir es mal probiert haben und gesehen haben, dass wir mit den Effizienzen nicht zufrieden waren, und dann haben wir es auch wieder eingestellt.
Okay. Für euch müsste aber doch jetzt der nächste Weg sein, wenn ihr bei Social beispielsweise schon ausgespielt seid oder ausoptimiert seid, dass dann im Zweifel jeder Neukunde irgendwann anfängt, exponentiell höhere Neukundenkosten zu verursachen. Sprich, ihr müsstet dann irgendwann, auch wenn, ja, wenn es bei Google dasselbe Phänomen gibt, mal den Funnel hochmarschieren und dann fairerweise auch andere Metriken anlegen und andere Kanäle probieren mit anderen Logiken. Seid ihr denn da schon an einem Punkt angekommen oder kannst du den schon am Horizont erkennen oder kommt ihr noch jahrelang weiter mit den aktuellen Plattformen zurande?
Da sind wir mittendrin, würde ich sagen, in dieser Thematik und der Diskussion, wie wir damit umgehen. Was sich schon bei uns in den Budgets 26 reflektiert, dass wir auf jeden Fall deutlich mehr Geld für den Upper Funnel in die Hand nehmen, weil wir eben genau im Lower Funnel feststellen, da kommen wir nicht mehr auf die Effizienzen, die wir gewohnt sind. Und die Frage, die sie uns momentan umtreibt, ist, ja, wir wollen mehr in den Upper Funnel investieren. Da eher die Frage, wie machen wir das, so dass es auch effizient ist. Ja, natürlich, da ist es deutlich schwieriger, das zu messen, weil es nicht die unmittelbare Transaktion dran hängt. Und das ist gerade sicherlich eins der dominierenden Themen bei uns im Marketing. Wie wollen wir das strukturieren? Weil ich eben nicht daran glaube, es dann wieder gießkannenartig zu tun, wie das vielleicht in der alten Marketingwelt ist. Okay, ich allokiere jetzt ein bisschen was auf Out of Home, ein bisschen was auf TV und dann bete ich so ein bisschen. Ja,
ja, Spray and Pray heißt das.
Genau, richtig. Das da tue ich mir mit schwer mit diesem Ansatz, ja. Und wenn man dann sich ehrlich macht, okay, die großen Marken, gegen die wir antreten, haben ja dann dafür ganz andere Budgets.
Ja.
Also müssen wir eigentlich einen smarteren Weg finden. Da diskutieren wir gerade viele Konzepte und testen auch auf kleiner Flamme einiges durch, um zu gucken, gibt es irgendwas, wo wir sagen, okay, wir sind grundsätzlich bereit, da auch Geld in die Hand zu nehmen, aber es muss für uns irgendwie ein Twist dabei sein, der uns eben hilft, uns abzuheben von, wir streuen es jetzt breit und dann hoffen wir mal, dass es gut geht.
Wir sprechen ja in unserem Podcast auch viel über CTV. Hast du dir das schon mit diesem Konzept angeschaut oder soll ich dir einen schnellen Gattungspitch spendieren? Ja?
Natürlich war mir bewusst, dass das Thema wird.
Ja.
Wir haben das stiefmütterlich wahrscheinlich vor 2 Jahren, 3 Jahren mal probiert. Mit dann Effizienzen, mit denen wir nicht zufrieden waren. Aber ist zum Beispiel auch ein Thema, was bei uns auf dem Zettel steht als Option, wie können wir diese Budgets, die wir jetzt für den Upper Funnel vorsehen, irgendwie nutzen. Und dass das natürlich näher daran kommt, an unsere Denke als jetzt klassisch lineares TV, ist naheliegend und ist etwas, was wir aktuell auf kleiner Flamme in der Amazon-Welt testen gerade.
Das ist auch mein erster Gedanke gewesen, weil kannst du die First-Party-Daten extrapolieren.
Richtig, da ist es gerade am naheliegendsten, deswegen, da läuft jetzt seit ein paar Monaten ein Projekt zu. Deswegen, ja, also das kann durchaus ein Weg sein, der für uns spannend ist.
Wie blickst du auf das Thema Retail? Weil das ist ja eigentlich der größte Schritt, wenn man dann von D2C anfängt, auf Retail zu gehen und dann stationär auszurollen. Wie, erzähl mal deine Eindrücke nach der Zeit, die du jetzt da im Regal auch wirklich stehst.
Ja, ich glaube, man muss da differenziert drauf blicken. Ja, einerseits natürlich eine neue Reichweite, die man auf einmal bekommt für seine Marke, für seine Produkte. Auf der anderen Seite begibt man sich natürlich schon in eine gewisse Abhängigkeit zu Händlern und zu deren Logiken, wie sie auf Marken blicken und auf Produkte blicken. Und es ist jetzt in unserem Fall nicht so viel logische Partner gibt in dem Segment. Ja. Es gibt natürlich, wenn man an Kosmetikkauf denkt, denkt man sofort an DM, an Rossmann. Da muss man aber sehen, dass die führen in der Regel Drogeriesortimente. Das heißt, die haben in der Regel keine Premium-Produkte, sondern die Preispunkte enden dort irgendwo so Richtung 10, 15 Euro.
Ja.
Und wir stechen da schon sehr hervor. Das macht es schon mal von der Positionierung für uns anspruchsvoll, dort irgendwie relevant zu sein. Dann gibt es natürlich die klassische Parfümerie und da gibt es im Prinzip nur eine dominierende Kette in Deutschland, das ist Douglas. Und dann ist es sehr fragmentiert mit kleineren Parfümerien. Dort hat man wieder das Thema der Preisstabilität. In Douglas ist dafür früher bekannt gewesen, heutzutage nicht mehr. Weswegen wir bisher das gemieden haben, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach da diese Preisschlacht nicht mitgehen.
Ja.
Und dann wird es retailseitig schon wieder herausfordernd, in Deutschland zumindest, in anderen Ländern. Wir sind momentan nur im Dachraum, in anderen Ländern funktioniert der Markt dann schon wieder anders. Also da ist Premium viel gelernter, auch gelernter stationär so zu kaufen, sei es jetzt in Frankreich, aber auch in Italien. Deswegen, ich glaube, man muss das dann auch länderabhängig beurteilen. Wir sind ja auch in der Schweiz und wir sind auch in Österreich. Da ist es auch schon ein bisschen differenzierter, also insbesondere in der Schweiz, da gibt es diese Drogerie Ketten nicht.
Ja.
Und da ist sozusagen, sind wir mit der Positionierung, tun wir uns viel leichter. Mhm. Deswegen, Retail ist insbesondere im Premium-Segment herausfordernd. Deswegen versuchen wir gerade verschiedene Ansätze. Einmal sind wir in eine Kooperation mit DM eingegangen, sind da jetzt in 1500 Filialen, sind mit zwei eigenen Stores vertreten, einer in München, einer jetzt in Düsseldorf, wollen das auch weiter ausbauen und sind auf Marktplätzen breit vertreten, sind auch im Duty-Free oder haben hier am Flughafen in München, also testen verschiedene Möglichkeiten, Touchpoints zu generieren und auch eben diese Reichweiten zu nutzen.
Okay. Also heißt, Handel ist kein Selbstläufer, auch wenn man denkt, das müsste eigentlich die größte, nächste große Skalierungsstufe sein. Was ist denn für dich nach vorne raus jetzt was sind die Wachstumsthemen für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre? Woran glaubst du, ist es Internationalisierung, ist es mehr D2C, neue Produktranges?
Genau, also zum Schluss glaube ich, was für jede Marke entscheidend ist und auch für uns ist, weiterhin relevant zu sein als Marke und da auch mit dem Zeitgeist zu gehen. Ich glaube, das ist auch für eine Marke, die 8 Jahre alt ist, wichtig, da nicht darauf sich auszuruhen, was vor 8 Jahren war. Das ist sicherlich für uns sehr entscheidend, dann weiterhin auf starke Produktinnovationen zu setzen. Da ist die Kosmetikbranche sehr schnelllebig. Das heißt, da kannst du auch schnell den Anschluss verlieren, wenn du gewisse Trends dann nicht bedienen kannst, die irgendwie in der Kosmetik wichtig sind. Und dann natürlich auch das Thema Internationalisierung, in weitere Länder zu gehen, ist nichts, was wir dieses Jahr uns vorgenommen haben, aber das wird etwas sein, was in den kommenden Jahren sicherlich ein Thema sein wird, da der Kosmetikmarkt global natürlich schon nochmal eine ganz andere Ausnahme ist.
Was dreht sich denn themenseitig im Kosmetikmarkt? Was ist denn so der große Hype eigentlich, der jetzt gerade durch die Welt schwappt?
Ich glaube, sehr unterschiedliche Dinge. Zum Schluss geht es natürlich im Wesentlichen immer um eigentlich zwei Themen. Das ist einmal das Thema, wie kann ich frischer Jugendliche aussehen, sprich Falten reduzieren, Falten minimieren. Und in etwas jüngeren Zielgruppen ist es dann das Thema Hautunreinheiten. Und das, sage ich mal, geht so ein bisschen Hand in Hand in den jüngeren Jahren. Hat man eher mit Hautunreinheiten zu kämpfen und dann, wenn man dann so älter wird und kann ich jetzt durchaus aus eigener Erfahrung schon sagen, wenn man so jenseits der 30 ist, dann fängt irgendwann auch die Haut an ein bisschen zu ermüden und dann ist das Thema nicht mehr in der Regel Hautunreinheiten, sondern dann das Thema Falten minimieren und um diese Themen dreht sich eigentlich dann jedes Produkt oder jede Innovation, die kommt und dann gibt es mal jetzt momentan sind Peptide zum Beispiel ein Wirkstoff, der sehr spannend ist. Hyaluron ist schon sehr lange ein Thema und ist auch ein Dauerbrenner und ist auch ein Dauerbrenner, weil er halt auch wirklich funktioniert und wirkt und deswegen haben wir das auch in vielen Produkten drin. Sicherlich auch das Thema Niacinamid ist immer noch ein Thema, was sehr stark ist und was man auf jeden Fall sehen kann, ist im Markt, ist Wirkstoffe, die mal ein Trend waren und dauerhaft sich etablieren, sind in der Regel immer Wirkstoffe, die auch wirklich nachhaltig wirken. Und dann gibt es aber Wirkstoffe, die vielleicht mal ein Trend waren, aber dann wieder verschwinden. Ja. Daran kann man eigentlich ganz gut messen. Ist das jetzt nur Marketing oder ist dann wirklich was dahinter? Deswegen haben wir auch so ein stabiles Basissortiment, wo eben Produkte mit starkem Hyaluron-Fokus drin sind, aber auch mit Niacinamid oder Vitamin C. Das sind so Wirkstoffe, ich glaube, die wird es immer geben in der Kosmetik, weil sie einfach eine Daseinsberechtigung haben.
Okay. Was sollte ich denn jetzt mit der Haut oder welches Produkt von euch sollte ich denn benutzen? Ich bin auch knapp über 30. Ja.
ohne jetzt deine Haut im Detail zu kennen, ist sicherlich das Thema Feuchtigkeit und Pflege, Wirkstoffe für jede Haut wichtig. Und deswegen machst du selig bei uns mit der Höhle Rungrim nichts falsch. Und wenn du so ein bisschen was an der Jugendlichkeit drehen willst, dann ist unser Prokollagenserum sicherlich auch eine gute Wahl, weil sehr verträglich und löst in der Regel keinerlei Irritationen aus und hat nachweisbare, und wir haben da auch wirklich Studien gemacht, so auch Effekte.
Dann werde ich gleich mal im Shop mit der Einkaufstüte rummarschieren, mal schauen, was ich da dann von einkaufe. Bevor ich dich entlasse, wir sind nämlich fast am Ende des Gesprächs angekommen. Wie jedes Mal bei Beyond the Screen brauche ich auf jeden Fall deine 3 Streaming-Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was guckst du im Streaming selber? Was guckst du zu Hause?
Da kommt jetzt leider eine sehr enttäuschende Aussage. Ich gucke gar nichts.
Das gibt's doch nicht.
Nein, ich habe nicht mal ein Abo.
Auch nicht, aber es gibt ja auch Mediatheken, da kann man gratis
gucken. Das stimmt. Tatsächlich mangels Zeit, weil ich noch 2 kleine Kinder zu Hause habe, ist plus meine unternehmerische Tätigkeit, bleibt relativ wenig Zeit für die Klotze anmachen. Ja. Und wenn ich mal die anmache, dann schaue ich tatsächlich relativ viel Dokumentationen oder Reportagen. Mhm. Und das sind den Öffentlich-Rechtlichen sehr häufig tatsächlich. Ja. Und bisher war die Zeit noch nicht da, wieder ein Abo abzuschließen. Aber irgendwann wird der Moment wieder kommen.
Okay, du kannst auch gerne was anderes empfehlen. Buch oder?
Tatsächlich wahrscheinlich was sehr, sehr Triviales, was ich tatsächlich neulich angeguckt habe, war, ich glaube, das war ZDF Sportstudio Dokumentation über das Sommermärchen 2006.
Oh ja, habe ich gestern Abend auch gerade eine Empfehlung bekommen.
Ich bin überhaupt kein großer Fußballfan, aber das war, glaube ich, dreiteilig. Das hat mich tatsächlich irgendwie erstaunlicherweise gecatcht, weil ich dachte, offensichtlich haben die da irgendwas gut gemacht, dass mich das irgendwie so getriggert hat, dass ich es anschauen wollte. Und wieso fand ich es, ich habe mir dann gefragt, warum fand ich es so gut, weil ich, glaube ich, es spannend fand, nochmal erzählt zu bekommen, das war mir in dem Punkt noch nicht so klar, dass welche Leistung Jürgen Klinsmann damals irgendwie erbracht hat, welche Leistung als Führungspersönlichkeit, gar nicht jetzt im Fußball als solche, sondern das, was er da durchbrochen hat, welche Veränderungen bewirkt hat, das fand ich inspirierend. Und man dachte, okay, krasser Typ, mit welcher Willensstärke und Klarheit er irgendwie das irgendwie vorangetrieben hat gegen so viel Widerstände. Und ich glaube, das war mehr das, was mich da getriggert hat, als der Fußball selbst.
Sehr gut, okay. Also Sommermärchen-Doku auf dem ZDF, schreiben wir auf. Klasse, Benedikt, herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen Dank für die Insights zu Jungglück. Wir drücken ganz fest die Daumen für den Handel und für die nächste Stufe. Alles Gute.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.